Moin, moin, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Life. Ich bin Max von Maximum Life und heiße euch herzlich willkommen bei meinem Podcast und auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2026. Ich hoffe, ihr alle hattet einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr hattet tolle Festtage zuvor, tolle Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet tolles Essen, tolle Geschenke. Und das solltet ihr zu den Menschen gehören, die sich Vorsätze fürs neue Jahr machen, dass diese Vorsätze von euch auch diszipliniert durchgeführt werden und ihr eure Ziele dadurch auch erreichen könnt. Ja, wenn du noch nie Geld investiert hast in deinem Leben oder du glaubst, das kannst du nicht oder das ist nur was für Gutverdiener oder so, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn heute soll es darum gehen, wie würde ich im Jahr 2026 mit dem systematischen Vermögensaufbau beginnen? Ich werde dir heute zwei Szenarien zeigen und sogar noch ein kleines Bonus-Szenario am Ende der Folge. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende durchzuhören. Und bevor ich mit dem Quatschen anfange, ein kleiner Disclaimer. Ihr kennt das ja von diversen Finanzinfluencern da draußen, dass am Anfang immer so ein kleiner Text kommt, wo drin steht, Achtung, ich bin kein Finanzberater, darum hafte ich nicht für meine Tipps. Tja, ich bin Finanzberater, hafte aber trotzdem nicht. Warum? Weil so ein Podcast natürlich keine individuelle Beratung ersetzt. Das bedeutet, wenn du wirklich mit einem dafür haftbaren Berater mal über deine individuelle Situation sprechen möchtest, dann darfst du das natürlich jederzeit mit mir oder einem anderen Finanzberater deines Vertrauens tun. Dann gibt's auch eine Haftung. Aber alles, was ich dir hier im Podcast sage, ist nicht von mir verbürgt. Ja, es ist keine Garantie. Warum? Weil ich deine Situation nicht kenne. Und obgleich die Tipps, die ich dir heute sage, sehr, sehr, sehr gut sind und in der Regel funktionieren, heißt das nicht, dass sie bei dir funktionieren, weil ich deine Lebenssituation einfach nicht kenne. Das einmal im Vorweg. Aber nichtsdestotrotz dürften die Tipps und Tricks, die ich dir heute mit auf den Weg gebe und die Informationen, die ich dir gebe, dein Leben deutlich verbessern, insbesondere wenn du dieses Jahr mit dem Investieren anfangen möchtest. Und ja, vielleicht hört ihr es schon, ich bin noch ein bisschen erkältet, darum werde ich hier ab und zu während des Podcasts ein bisschen Tee trinken aus meiner geliebten König der Löwentasse, damit die Stimmbänder auch schön geschmiert bleiben, damit ich weiterhin mit euch reden kann, ohne heiser zu werden. So, ja, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge gemacht habe, aber ich habe gefühlt zumindest das ganze letzte Jahr pausiert. Hatte super viel mit meiner Selbstständigkeit zu tun und mit ein paar anderen privaten Projekten. Aber mein Neujahresvorsatz ist es, den Podcast wieder neu zu machen und zwar eine Folge im Monat. Und das Coole an Vorsätzen ist, wenn man sie sofort anfängt umzusetzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auch tatsächlich von Erfolg gekrönt sein werden. Ja, wenn man hingegen das Ganze zu lange hinauszögert und zu lange wartet mit allem, dann in der Regel ist es so, dass man ja das entweder nur teilweise schafft, was man sich vornimmt, oder möglicherweise sogar gar nicht. Ja, und das mögen wir nicht, denn wir wollen ja unsere Ziele erreichen, die wir in unserem Leben haben. Und dementsprechend gibt es jetzt auch, wie versprochen, die erste neue Folge. Ja, vielleicht noch ein paar News von meiner Seite aus. Ich habe einen neuen Instagram-Account, weil der alte, der Instagram-Algorithmus, der glaubt anscheinend irgendwie, dass ich es nicht wert bin, geguckt zu werden oder so. Ich weiß es nicht, wieso. Auf jeden Fall kommen da kaum noch Sachen an und da sind immer mehr Fakes von mir unterwegs. Ihr habt das bestimmt schon mitbekommen. Da waren ja im Laufe des letzten Jahres Dutzende von Fake-Profilen von mir unterwegs, die irgendwelche Leute angeschrieben haben mit Komm in die Gruppe und sowas, ja. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und darum habe ich einen neuen Instagram-Account, der heißt maximumlife_makler. Ich werde, sobald ich meinen alten Account, maximumlife, gelöscht habe, den neuen umbenennen, dass er wieder nur Maximum Live heißt. Aber je nachdem, wann ihr diese Folge hört, heißt der Account Maximum Live unterstrich Makler. Und falls ihr diese Folge erst recht spät hört, dann heiße ich vielleicht schon Maximum Live den richtigen Account. Dann kennt ihr daran, dass er ein Profilbild hat. Weil zur Sicherheit habe ich bei meinem alten Account das Profilbild rausgenommen. So. Kommen wir zum heutigen Thema. Vermögensaufbau im Jahr 2026. Beziehungsweise wie würde ich im Jahr 2026 mit dem Vermögensaufbau beginnen? Bei der Planung dieses Podcasts habe ich mir überlegt, dass ich euch heute zwei komplexere Ausgangssituationen, also zwei Szenarien einmal präsentieren möchte. Und zwar Szenario A ist, dass du sehr wenig Geld hast, weil du zum Beispiel alleinerziehend bist oder weil du studierst oder weil du Sozialleistungen empfängst. Irgendwie sowas. Also aus irgendwelchen Gründen, du hast einfach sehr wenig Geld, möchtest aber trotzdem gerne mit dem Vermögensaufbau beginnen. Und das Szenario Nummer zwei, das ich dir heute vorstellen werde, ist das Szenario, dass du Normalverdiener bist. Ja, also irgendwas, ich sag mal, zwischen 2.000 und 3.500 Euro netto. Keine Schuldenfalle, laufende Kosten unter Kontrolle, aber noch nicht wirklich echtes Vermögen aufgebaut. Hast vielleicht ein bisschen Geld auf dem Konto, vielleicht auch nicht. Ist nicht so wichtig fürs Szenario. Du hast mit dem Vermögensaufbau noch nicht wirklich begonnen und möchtest dich auch jetzt heranwagen. Ja. Und für die, die bis zum Ende bleiben, da sage ich dann nochmal, wie ich in meiner Situation dieses Jahr neu starten würde mit meinem jetzigen Wissen und meiner jetzigen Erfahrung. Okay. Als erstes möchte ich gerne auf ein paar Fragen eingehen. Ich hatte im Vorweg nach den häufigsten Fragen gestellt, die Frage nach den häufigsten Fragen gestellt und hatte auch recherchiert zu diesem Thema. Und es gibt einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung als Finanzberater sehr, sehr, sehr viele Fragen, die Neulinge im, ich nenne es mal, Vermögensaufbau-Game, im Investment-Game sehr oft stellen. Und diese Fragen möchte ich jetzt einfach direkt zu Beginn einmal beantworten. Die erste Frage ist, brauche ich viel Geld, um zu starten? Beziehungsweise, wie viel Geld brauche ich, um zu starten? Also, brauche ich viel Geld, um zu starten? Nein, das ist ein ganz häufiges Vorteil, dass Vermögensaufbau nur was für Leute ist, die schon viel Geld haben. Das stimmt nicht. Selbst wenn du wenig Geld verdienst oder nur normal Geld verdienst, ist Vermögensaufbau für dich nicht nur möglich, sondern meiner Meinung nach auch verpflichtend notwendig. Denn, das hat so viele Gründe, ich bin ja schon seit langem ein Prediger davon, dass der Staat nicht vertrauenswürdig ist, was Geld angeht und dass wir uns nicht auf die gesetzliche Rente verlassen sollten, so wie sie momentan ausgestaltet ist. Und letztes Jahr ist das sogar noch viel schlimmer geworden. Da kann ich euch gleich mal eine kleine Anekdote erzählen aus meinem Beratungsalltag. Früher war es so, dass ich mit meinen Mandantinnen und Mandanten immer ausgerechnet habe, wie viel gesetzliche Rente wirst du mal bekommen und wie viel Rente hättest du mal gerne später und was ist die Lücke zwischen den beiden. Und diese Lücke, die sogenannte Rentenlücke, die haben wir danach mit betrieblicher oder privater Altersvorsorge aufgefüllt. Seit letztem Jahr, ja, ziemlich genau seit Januar letzten Jahres, hat aber in meiner persönlichen Beratungsphilosophie ein ziemlicher Paradigmenwechsel stattgefunden, was diese Thematik angeht. Und zwar mache ich es mittlerweile anders. Mittlerweile sage ich meinen Mandanten, bitte, 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 verlass dich nicht auf die gesetzliche Rente, sondern wir tun so, als gäbe es die gar nicht. Ja, wenn du mal eine kriegst, Glückwunsch, ja, das betrachten wir als Bonus. Aber wir rechnen bei unserer Rentenplanung nicht mit der gesetzlichen Rente, sondern machen uns komplett unabhängig. Ja, Unabhängigkeit ist mir persönlich sowieso in meiner Beratung ein wichtiges Thema. Und ich hoffe, euch auch. Ja, Unabhängigkeit nicht nur von sich selber, nicht nur vom Partner oder von den Eltern, sondern auch vom Staat. Ganz, 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 ganz wichtig. Also, Brauche ich viel Geld, um zu starten? Nein. Wie viel Geld brauche ich, um zu starten? Völlig egal. Ja, selbst wenn du nur 5 € im Monat hast, ja, selbst wenn du nur 1 € am Tag hast, ja, das reicht in der Regel super aus, um zumindest schon mal mit dem Vermögensaufbau zu starten. Das Coole ist, je länger man dieses Spiel spielt, desto mehr Geld hat man. Und desto mehr Geld man hat, desto mehr Geld kann man investieren. Das heißt, es ist wie so ein Schneeball. Ja? Der wird immer größer, 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 größer. Du kannst immer mehr Geld investieren im Laufe deines Lebens, wenn du diszipliniert bist und wenn du das Ganze durchziehst. Ja. Also mit wie viel Geld brauche ich, um anzufangen? Ja, in der Regel reicht 1 € am Tag, ja, für einen anständigen Start oder so 25, 30 Euro im Monat, sowas in der Größenordnung, das ist anständig. Aber selbst wenn du weniger hast, das geht auch. Ja? Also mach dir da bitte, bitte keine Sorgen. Die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist: Investieren nicht Glücksspiel? Ja, insbesondere unsere Freunde von der Linken, die sagen ja gerne mal investieren, das ist ja alles nur Gezocke, das ist ja alles nur Spielerei, das ist ja alles Glücksspiel. Nein, weil wir strategisch vorgehen und weil wir konzentriert und systematisch vorgehen und weil wir nicht in irgendeinen Scheiß investieren. Ja, es gibt da draußen so viel Mist an Investitionen. Ja, irgendwelche Shitcoins, ja, oder irgendwelche komischen Zertifikate, die sowieso niemand versteht, ja, oder auch so ganz klassische Produkte, die auch richtig scheiße sind, ja, sowas wie, keine Ahnung, Bausparverträge, ja, oder kapitalbildende Lebensversicherung oder sowas, ja, oder klassische Riester-Renten und sowas, ja, alle, die in sowas investieren, ja, sorry, es funktioniert einfach nicht. Das ist tatsächlich Glücksspiel. Aber das, was wir machen wollen, nämlich der systematische, nachhaltige Vermögensaufbau, der ist ganz genau das Gegenteil von Glücksspiel. Das ist ein bestehendes, funktionierendes System. Und da gibt es natürlich auch Risiken, klar. Aber das Gute ist ja, man kann sich ja aussuchen, worin man investiert. Das heißt, man kann ein Risiko wählen, das den eigenen persönlichen Risikoaversionen, sage ich mal, gut entgegenkommt und einfach zu einem persönlich und individuell passt. Die nächste Frage ist: Was ist, wenn ich Geld verliere? Ja, Geld verlieren, das ist, finde ich, immer ein bisschen eine Definitionsfrage, weil die meisten Leute Buchverluste mit Geld verlieren gleichsetzen. Das muss ich ja mal kurz erklären. Diese Folge richtet sich ja an Anfänger, darum erkläre ich ab und zu ein paar Begriffe. Was ist denn ein Buchverlust? Naja, nehmen uns mal ein Beispiel. Stelle vor, du hättest, sagen wir, eine Aktie gekauft, ja, oder ein Fonds oder ein ETF, ist nicht so wichtig, ja. Irgendwas, was an der Börse gehandelt werden kann. Und der Kurs geht jetzt nach unten. Weil, warum auch immer, okay? Dann ist ja dein Investment weniger wert. Und die meisten Leute denken dann: Oh Mist, ich habe Geld verloren. Haben sie gar nicht. Das ist nämlich nur ein Buchverlust. Sie hätten nur Geld verloren, wenn sie in diesem Moment verkaufen. Und das ist leider ein Fehler, den die meisten Deutschen da draußen machen, dass sie, sobald der Kurs nach unten geht, sofort panisch verkaufen, damit sie nicht noch mehr verlieren. Dabei haben sie gar nichts verloren eigentlich. Eigentlich müsste man ja genau das Gegenteil machen. Ne? Sobald der Kurs nach unten geht, sollte man ja eigentlich kaufen, weil dann ist es ja günstiger, ne? Die nächste Frage ist: Sollte ich mit dem Vermögensaufbau warten, bis ich mehr verdiene? Nein, auf gar keinen Fall. Mehr verdienen ist natürlich besser, da werden wir später auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber je früher man anfängt, desto besser. Und da kann ich die nächste Frage gleich mit abdecken. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Starten? Jetzt. Der beste Zeitpunkt, gestern, ja. Also der beste Zeitpunkt ist immer sofort. Es gibt Leute, die sagen: ich warte bis zum nächsten Crash oder ich warte, bis die Situation besser ist oder ich warte, bis ich mehr Geld verdiene. Nein, 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 nein. Fang sofort an. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, weil wir langfristig denken. Und darum gilt diese Regel immer: Wenn man langfristig investieren will, ist sofort der beste Zeitpunkt zum Anfang. Zwei Fragen habe ich noch. Einmal: Was ist mit der Inflation? Nun, das Thema Inflation finde ich ganz fantastisch, dass das hier vorkommt, weil es einfach wichtig ist. Erstmal noch kurz zur Erklärung: Was ist die Inflation? Wer es noch nicht mitbekommen hat, die letzten Jahre seit Corona ist das Wort ja in aller Munde. Die Inflation ist die allmähliche Entwertung des Geldes. Das bedeutet, Geld, sogenanntes Fiat-Geld, ja, also Euro, Dollar und so weiter, die werden jedes Jahr weniger wert. Warum ist das so? Weil die Zentralbanken der Länder jedes Jahr neues Geld erschaffen. Ja, die meisten sagen drucken, in der Regel wird es aber nicht gedruckt, sondern giriert. Ja, so, das ist das coole Fremdwort dafür. Da kommt das Wort Girokonto. Also giriert heißt einfach nur, dass es erschaffen wird, digital erschaffen wird. So, und dann als Kredit rausgegeben. Dadurch steigt die Geldmenge. Da aber die Waren- und Dienstleistungsmenge nicht im selben Verhältnis steigt wie die Geldmenge, wird das Geld weniger wert. Beziehungsweise die Waren und Dienstleistungen werden mehr wert. Das spüren wir dann im Alltag durch Preiserhöhungen. Also übersetzt, es wird alles immer teurer. Das ist die Inflation. Das heißt, heute kann man sich mit demselben Geld mehr kaufen, als man in 5 Jahren sich für dasselbe Geld kaufen könnte. Ne? Wenn ihr euch mal an eure Kindheit erinnert, was hat eine Kugel Eis gekostet? Was kostet sie heute? Genau, das ist Inflation. So, und wir müssen natürlich bei der Geldanlage das Thema Inflation berücksichtigen. Und das bedeutet, dass wir natürlich nur Geldanlagen wählen dürfen, die erstens eine höhere Rendite machen, als es an Inflation und als es an Kosten verursacht. Ja, alle Geldanlagen haben ja auch immer interne Kosten. Und da muss man natürlich darauf achten, dass die nicht zu hoch sind, weil sonst ist ja Quatsch. Ja, wenn du eine Geldanlage hast, wo du weniger Zinsen machst, als du an Kosten und Inflation und gegebenenfalls Steuern drauf zahlen musst, dann ist es eine beschissene Geldanlage. Dann solltest du sie nicht machen. Letzte Frage, die ich hier stehen habe. Brauche ich einen Finanzberater? Naja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen biased, weil ich selber Finanzberater bin. Aber ich sag mal so. Wenn du selber richtig Ahnung von Geld hast, dann brauchst du in der Regel keinen Finanzberater, weil, naja, du hast ja schon richtig Ahnung, ja. Und mit richtig Ahnung meine ich nicht, ich habe mir mal einen Online-Kurs gegönnt oder ich habe mal ein Buch gelesen, ja. Oder ich habe mal gegoogelt eine halbe Stunde. Dann hat man nicht viel Ahnung von Geld. Aber wenn man wirklich qualifiziert ist, ja, und damit meine ich, du hast dir selber schon ein 6- oder 7-stelliges Portfolio aufgebaut im Laufe deines Lebens, aus eigener Kraft, nicht geerbt oder sowas, ja, dann hast du in der Regel Ahnung von Geld. Und dann brauchst du natürlich keinen Finanzberater, weil dann kannst du das alles selber machen, das ist günstiger. Wenn du sagst, nee, habe ich nicht, oder beziehungsweise kann ich auch nicht und ich weiß auch gar nicht wie, dann ist es immer noch kein Muss, ja, du kannst dir alles selber beibringen, ist aber natürlich hilfreich, ja, ist eine Abkürzung, weil dadurch ersparst du dir halt, dir jahrelang alles selber anlesen zu müssen. Gleichwohl würde ich dir trotzdem parallel empfehlen, dich weiterzubilden, damit du den Finanzberater irgendwann vielleicht nicht mehr brauchst. Es sei denn, du hast da keine Lust drauf, ja. Das ist natürlich auch total legitim, ja. Dann behältst du den Berater einfach für immer. Also nicht zwingend, aber sinnvoll. So. Damit habe ich jetzt erstmal die wichtigsten Anfängerfragen beantwortet. Und als nächstes, bevor ich zu den Szenarien komme, bei denen ich euch übrigens einen ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Plan geben werde, möchte ich nochmal einen kleinen Überblick geben darüber, was für Möglichkeiten es denn eigentlich gibt, Geld anzulegen. Im Vorweg, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, der heißt auch Maximum Live, und da habe ich ein Video gemacht, das nochmal viel umfassender ist als das, was ich jetzt gleich erzähle. Das dauert, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, 1,5 Stunden oder so, wo ich jede mir bekannte Möglichkeit der Geldanlage in eine sogenannte Tierlist einordne. Ja, also von A bis, ich glaube, E oder so, habe ich einfach mal in diesem Video sämtliche Anlagemöglichkeiten klassifiziert, wo sie meiner persönlichen Meinung nach einzuordnen sind. Ja, von ganz sicher und ganz hohe Rendite bis zu ganz unsicher und ganz niedrige Rendite habe ich das Ganze sortiert. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch gerne mal angucken, das Video. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich einen wirklichen Überblick über Anlagemöglichkeiten verschaffen möchte. Aber die wichtigsten erkläre ich jetzt hier in diesem Podcast noch einmal in der Kurzfassung für euch. Also, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, die verbreitetste, sage ich mal, ist das klassische Sparen. Ja. Auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeldkonto oder auch in Bar, im Tresor, ja, unterm Kissen. Irgendwie sowas. Das bedeutet, ja, in der Regel ohne Rendite oder mit sehr niedriger Rendite, weil selbst die besten Tagesgeldkonten heutzutage haben so, ja, 1-2% ungefähr an Rendite. Während Corona war es mal 4%. Aber in der Regel, wenn man sich mal die letzten Jahre so anguckt, davor war es jahrelang bei 0,1 oder 0,01 in der Größenordnung irgendwie. ja, Sparbücher sind da ähnlich in der Größenkategorie. Das bedeutet, das ist eher etwas, wovon ich abrate. Nichtsdestotrotz sollte man nicht sein investiertes Geld, aber seine Rücklage immer auf so einem Tagesgeldkonto liegen haben. Ja, man sagt so Faustregel, 3 bis 6 Monatsgehälter sollten am besten immer auf dem Tagesgeldkonto rumliegen. Ja, es ist ein bisschen, man kann darüber sprechen, ob man es nicht lieber doch investiert, statt es da drauf zu packen, weil die Rendite nicht so hoch ist auf dem Tagesgeldkonto. Das ist ein bisschen eine persönliche Entscheidung. Muss man vielleicht auch mal im Laufe einer Beratung sich angucken. Aber der Vorteil, wenn es auf dem Tagesgeldkonto ist, ist natürlich die Verfügbarkeit, weil du kannst, ne, mittlerweile gibt es ja auch kostenlose Sofortüberweisungen, kannst jederzeit darüber verfügen, über dieses Geld. Und das ist halt viel wert. Bei anderen Geldanlagen geht das eventuell nicht so schnell. Da kann das auch mal ein paar Tage oder Wochen dauern, bis man an das Geld rankommt. Und das ist natürlich hier beim Tagesgeld ein Vorteil. Ja, die zweite beliebteste Möglichkeit für den Vermögensaufbau ist das Thema Wertpapiere. Und mit Wertpapiere beziehe ich mich jetzt auf Aktien, Fonds und ETFs. Was eine Aktie ist, erkläre ich zur Sicherheit noch einmal. Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, den man an einer Börse kaufen kann. Wir nehmen es einfach mal als willkürliches Beispiel. Das ist keine Empfehlung. Einfach mal zum Beispiel eine Apple-Aktie. Ja, ihr könnt euch bei diversen Brokern und Banken könnt ihr euch Aktien kaufen, zum Beispiel von Apple. Wenn ihr euch also eine Apple-Aktie kauft, dann gehört euch ein gewisser Prozentsatz an Apple. Und das wird von den meisten Menschen, die sich mit Aktien nicht so wirklich beschäftigen, oft unterschätzt, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich 3 Sachen. Erstens, du bist Miteigentümer oder Eigentümerin von Apple. Das bedeutet, du bekommst dann einmal im Jahr Post zur Aktionärsversammlung, wirst du eingeladen. Da kannst du hinfahren, ist freiwillig. Da steht dann der Vorstand von Apple vor allen Aktionären, die gekommen sind, und erklärt, was er denn das letzte Jahr mit eurer Firma gemacht hat. Und dann könnt ihr als Aktionäre darüber abstimmen, ob die Pläne, die der Vorstand fürs nächste Jahr sich überlegt hat, ob ihr die gut findet oder nicht. Oder könnt auch dann ans Rednerpult gehen und könnt da was sagen und so. Also das ist das Erste, was ihr machen könnt, wenn ihr Aktionäre seid. Aber das für uns viel Spannendere ist der zweite und dritte Punkt. Der zweite Punkt ist nämlich, dass ihr, wenn die Firma im Wert steigt, auch daran partizipieren könnt, weil die Aktie im Wert steigt. Und die könnt ihr dann entweder weiterhin halten oder mehr Aktien nachkaufen oder ihr könnt die Aktie auch mit Gewinn verkaufen, wenn sie gestiegen ist. Da muss man natürlich noch ein bisschen sich das Steuerthema angucken. Das Kostenthema ist mir bewusst, aber ganz grundlegend funktioniert es so. Ihr könnt mit einer gestiegenen Aktie, wenn ihr sie verkauft, Geld verdienen. Oder ihr könnt auch auf eine zweite Art Geld verdienen. Und das ist der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, nämlich das Thema Gewinnbeteiligung. Als Aktionäre einer Firma werdet ihr in der Regel, nicht immer, aber in der Regel am Gewinn dieser Unternehmen beteiligt und das nennt sich Dividende. Das bedeutet, für jede Aktie, die du besitzt, kann der Vorstand beschließen, das erklärt er immer bei der Aktionärsversammlung, wir wollen zum Beispiel vom Gewinn, den wir letztes Jahr gemacht haben, 70% reinvestieren und 30% als Dividende ausschütten. Liebe Aktionäre, was haltet ihr davon? Und dann stimmen die Aktionäre ab und wenn die mit Ja abstimmen, dann werden 30% des Jahresgewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Ne? Je nachdem, wie viele Anteile man hat, bekommt man dann unterschiedlich viel Geld. Und dadurch kann man sich ein passives Einkommen aufbauen, indem man einfach Aktien kauft von Firmen, die eine hohe Dividende auszahlen. Nicht jede Firma zahlt Dividenden aus, da müsst ihr euch natürlich vorher informieren, welche das macht und wie hoch die sind. Aber das ist bei Aktien natürlich eine sehr spannende Sache. Bei Fonds und ETFs gilt im Grunde das Gleiche, nur dass wir hier eine größere Risikostreuung haben, weil bei Fonds ja nicht nur in eine Aktie investiert wird, sondern in viele, viele, viele verschiedene Aktien gleichzeitig. Dasselbe gilt für ETFs. ETFs sind eigentlich nur eine andere Variante von Fonds. Was ist der Unterschied zwischen ETFs und Fonds? Ein Fonds ist in der Regel ein aktiver Fonds. Das bedeutet, es gibt ein Fondsmanagement, das halt täglich Investmententscheidungen trifft. Hat den Vorteil, dadurch ist der Fonds sehr dynamisch und kann sich an Marktsituationen anpassen. Hat den Nachteil, hat ein bisschen mehr Kosten, weil so ein Fondsmanagement, die wollen ja auch Geld verdienen. Ein ETF hingegen ist ein passiver Fonds. Das bedeutet, dort gibt es kein, beziehungsweise nur ein sehr, sehr, sehr abgespecktes Fondsmanagement, weil die nichts anderes machen müssen als einen beliebigen Index, zum Beispiel den DAX oder den MSCI World und so weiter, nachzubilden. Also passiv. Hat den Nachteil, ist natürlich nicht so flexibel, ja, wenn der Index abstürzt, stürzt der ETF auch ab, aber hat dafür wesentlich weniger Kosten. Man hat also damit ein höheres Bruttoergebnis als beim aktiven Fonds, vorausgesetzt, beide würden gleich laufen. So, was gibt's noch? Es gibt natürlich das Thema Immobilien. Das ist ein Thema, finde ich, das ist für Anfänger nicht so geeignet, aber wenn ihr schon ein paar Voraussetzungen erfüllt habt, ne, ihr habt schon ein anständiges Depot, ihr habt schon Rücklagen und so weiter, dann kann das Thema Immobilien für euch spannend werden. Einmal natürlich als selbstbewohnte Immobilie, als Eigenheim, ja, dass ihr also keine Miete mehr zahlen müsst, sondern stattdessen einen Kredit abbezahlt und irgendwann gehört das Ding euch und ihr könnt mietfrei wohnen. Aber ich beziehe mich hier auf das Thema Kapitalanlageimmobilie. Das heißt, ihr kauft euch irgendwo eine Immobilie, zum Beispiel ein Haus, aber in der Regel sind es eher Wohnungen, die man sich kaufen kann. Und diese Wohnung vermietet man und die Mieteinnahmen, die zahlen einem den Kredit ab, den man dafür aufgenommen hat. Das heißt, der Mieter zahlt einem den Kredit ab und irgendwann gehört das Ding komplett dir und die Miete fließt komplett in deine Tasche. Auch eine coole Geldanlage. Dann gibt es noch manche Versicherungsprodukte, mit denen man Geld anlegen kann. Ob die gut oder schlecht sind, das ist in so einem Podcast schwierig zu beantworten. Da werde ich nochmal eine extra Folge drüber machen, wie man gute von schlechten Versicherungen erkennt. Insbesondere beziehe ich mich hier auf Rentenversicherungen. Da gibt es von richtig, richtig toll bis richtig, richtig Bockmist die komplette Bandbreite da draußen. Und das sind erstmal so die Möglichkeiten, die ich sag mal, die verbreitetsten sind. Ja? Okay. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit stellen, am liebsten auf Instagram. Ich weiß, bei Spotify, da gibt es mittlerweile die Möglichkeit, auch zu kommentieren und Fragen zu stellen, aber ich selbst habe keinen Spotify. Das heißt, auch wenn ihr das ja auf Spotify hört, ich werde eure Kommentare da nicht lesen und nicht beantworten können. Darum am besten meldet euch bei Instagram bei mir und dort antworte ich natürlich auf jede Nachricht. So, jetzt sind wir ungefähr bei einer halben Stunde. Damit haben wir den ersten Teil unserer heutigen Folge auch schon geschafft. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich zu den versprochenen verschiedenen Szenarien und einer nachmachbaren Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du tun kannst, um mit dem Vermögensaufbau zu starten. Das erste Szenario, das wir uns anschauen, geht von der Ausgangssituation aus, dass du wenig Geld hast. So, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen definieren. Ich würde mal sagen, alles unter 2000 Euro netto im Monat würde ich jetzt mal so pauschal als wenig Geld bezeichnen. No offense. Und wenn du in dieser Situation bist, ja, das kann auch sogar noch viel weniger sein, ja, weil du zum Beispiel Studentin bist oder Student bist, weil du zum Beispiel alleinerziehend bist, weil du Sozialleistungen empfängst und so weiter. Wobei bei Sozialleistungen ist es noch ein bisschen schwierig, weil manche Arten des Vermögensaufbaus werden da angerechnet. Da musst du dich bitte nochmal ein bisschen schlau machen. Aber fast alle anderen Szenarien sind hier mit abgedeckt. Also du hast wenig Geld, hast bisher noch nichts gemacht in Richtung Vermögensaufbau, hast doch keine Rücklagen bisher, aber sagst, och, vermögend sein, das wäre doch mal ganz schön, ja. Und möchtest damit starten, dann ist dieses Szenario hier genau das Richtige für dich. Ja, also es geht hier nicht um ganz schnell ganz reich werden, ja. Dafür gibt es eigentlich nur einen sicheren Weg und das ist reich heiraten. Alles andere funktioniert in der Regel nicht. Das heißt, wenn du nicht eine zufällig eine Millionärserbin oder Millionärserben in deinem Bekanntenkreis hast, der oder die auf dich steht, dann musst du es auf dem klassischen Weg machen, aber keine Angst, diesen klassischen Weg, den zeige ich dir jetzt. Also, als allererstes Schritt 1, das Wichtigste überhaupt, ist, dass du erstmal einen Überblick über deine eigene finanzielle Situation gewinnst. Denn die meisten Menschen haben den gar nicht. Wenn man sich fragt,
was verdienst du netto? Das können manche vielleicht gerade noch sagen, aber wenn sie sagen, ja, was sind deine Fixkosten, dann wissen sie vielleicht noch ihre Miete, aber da wird es dann auch schon ein bisschen schwierig. Das bedeutet, das allererste, was du brauchst, ist eine Finanzübersicht. Da kannst du dir einen Zettel und einen Stift nehmen. Ja, ich würde es digital empfehlen, eine Excel-Tabelle oder eine Google-Tabelle oder sowas, dass du dir erstmal zwei Tabellen machst. Die erste Tabelle ist die Einnahmen-Ausgaben-Übersicht. In die linke Spalte schreibst du alles rein, was du an monatlichen Einnahmen hast. Ob es das Gehalt ist oder irgendwelche Sozialleistungen, die du bekommst oder irgendwelche weiteren Einnahmen, ja, Taschengeld, whatever. Alles, was monatlich fix reinkommt, das schreibst du in die linke Spalte. Nicht das, was variabel reinkommt, ja. Also wenn du, weiß nicht, sagen wir, du bist relativ jung und du bekommst ab und zu noch von den Eltern oder von den Großeltern was zugesteckt oder sowas, das zählt dann nicht mit rein. Und in die rechte Spalte, da schreibst du deine Fixkosten rein. Was sind Fixkosten? Fixkosten ist alles, was jeden Monat fix von deinem Konto abgeht. Miete, Essen, Auto, Unterhalt, Versicherungen, Strom, Handy, Kontogebühren, whatever. Ja, seid da bitte, bitte, bitte ausführlich und genau und korrekt, denn nur wenn ihr hier genau seid, dann funktioniert das System, das wir uns jetzt aufbauen. Weil wenn da Fehler drin sind, dann sorgt das am Ende dafür, dass am Ende vielleicht negative Zahlen dastehen und das wollen wir nicht. Wenn ihr euch unsicher seid, was eure Fixkosten sind, da gibt es diverse Apps, die ich euch aber nicht empfehle, sondern macht das folgendermaßen. Holt euch von eurer Bank einen Kontoauszug, entweder digital oder ausgedruckt, und von den letzten 3 Monaten und geht das einfach mal durch und guckt, was wird jeden Monat eigentlich abgebucht, wofür und wie viel. Und das schreibt ihr alles in diese Liste rein. Was ihr außerdem in diese Liste reinschreibt, sind eure Kosten, eure Fixkosten, die nicht monatlich anfallen, sondern im Quartal oder im Halbjahr oder im Jahr. Denn auch die müssen berücksichtigt werden. Da zählt auch Weihnachtsgeschenke rein, ja, wenn ihr jedes Jahr jemanden habt, dem ihr was schenkt. Da zählt rein zum Beispiel sowas wie Kfz-Versicherung, ja, die in der Regel einmal im Jahr bezahlt wird oder diverse andere Sachversicherungen und so weiter. Es gibt halt verschiedene Kosten. Die fasst ihr alle zusammen und teilt das durch 12 und das packt ihr als Ausgabenposten in den Monat in die Übersicht mit rein. So. Und dann rechnet ihr beide Spalten zusammen, linke Spalte, rechte Spalte, und dann schreibt ihr unten drunter, was sind eure gesamtmonatlichen Einnahmen oder was sind eure gesamtmonatlichen Ausgaben. So. Jetzt wäre es gut, wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Aber selbst wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, ist der nächste Schritt identisch, nämlich Kosten reduzieren. Da kommen wir gleich zu. Erstmal erkläre ich noch die zweite Tabelle, von der ich gerade gesprochen habe. Die erste Tabelle war die Einnahmen-Ausgaben-Übersicht. Die zweite Tabelle ist die sogenannte Vermögensübersicht. Da steht vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel drin. Aber wenn ihr diese Tabelle im Laufe der Zeit pflegt, dann wird die irgendwann immer voller und voller. Auch die besteht aus 2 Spalten, linke Spalte, rechte Spalte. Linke Spalte sind eure bestehenden Vermögenswerte und die rechte Spalte sind eure Verbindlichkeiten, also eure Schulden, wenn ihr welche habt. Also, linke Spalte, was kommt da alles rein? Die meisten Leute in einer Situation, die nicht viel Geld verdienen, sagen, ich habe ja gar kein Vermögen. Aber erfahrungsgemäß haben sie dann doch welches. Ja, da kommt wirklich alles mit rein. Da kommt drauf, was ihr auf euren Bankkonten habt. Oder falls ihr ein Depot habt, falls da drauf ist. Da kommt rein, was ihr an Bar habt, was ihr im Portemonnaie habt, was ihr in der Haushaltskasse habt. Da kommt rein, was ihr als Kaution bei eurem Vermieter hinterlegt habt, als ihr dort eingezogen seid. Ja, auch das ist Vermögen, das ihr besitzt. Weil das ist euer Geld. Ne? Solltet ihr da mal ausziehen, bekommt ihr dieses Geld auch zurück, sogar mit Zinsen. In diese Spalte kommt rein, was ihr zum Beispiel, wenn ihr Versicherungen besitzt, ja, Bausparverträge, Lebensversicherung, Rentenversicherung, die haben einen sogenannten Rückkaufswert. Und diesen Rückkaufswert, das ist Vermögen, das ihr besitzt. Das könnt ihr da auch reinschreiben. Ja, wenn ihr Barrücklagen habt, könnt ihr reinschreiben. Falls ihr irgendwann mal von Onkel oder Tante irgendwas mit Wert geschenkt bekommen habt, ja, Edelmetalle zum Beispiel, weiß nicht, Gold, Silber, Besteck, irgendwie sowas, könnt ihr da alles mit reinschreiben. Was ihr da nicht reinschreibt, ist euer Auto. Ja, viele Leute schreiben ja Auto bei Vermögenswerten mit rein. Nein, ein Auto ist in der Regel kein Vermögenswert. Es gibt Ausnahmen, sogenannte Oldtimer, ja, die können ein Vermögenswert sein. Aber in der Regel ist ein Auto kein Vermögenswert. Warum? Weil es steigt in der Regel nicht im Wert, sondern es sinkt im Wert und es bringt euch auch keine Einnahmen. In die rechte Spalte kommen dann eure Verbindlichkeiten rein. Also einmal natürlich ganz offensichtlich, wenn ihr irgendwem Geld schuldet, das schreibt ihr da rein. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr mal beim Mediamarkt eine 0% Finanzierung gemacht habt, ja, und da monatlich irgendwas abbezahlen müsst, weil ihr irgendwas auf Ratenkauf getätigt habt, auch das sind Schulden. Auch das schreibt ihr da alles rein. Diese ganzen Verbindlichkeiten, die existieren, schreibt ihr da rein. Und auch hier addiert ihr am Ende wieder auf. Hoffentlich ist euer Vermögen größer als eure Verbindlichkeiten. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, kriegen wir auch geregelt. Aber das sollte das Ziel sein. So. Und damit haben wir Schritt 1 erstmal erfüllt, nämlich sich einen Überblick verschaffen. Schritt 2 ist als nächstes die Ausgaben zu reduzieren. Solltet ihr höhere Ausgaben als Einnahmen haben oder höhere Schulden als Vermögen, dann ist das sowieso verpflichtend, dass ihr das jetzt sowieso machen müsst, weil ansonsten seid ihr bald pleite. Aber selbst wenn ihr positiv seid, müsst ihr diesen Punkt trotzdem einmal durchmachen, weil wir durch das Reduzieren von Ausgaben euer freies Kapital erhöhen. Und dieses freie Kapital ist das, was wir dann am Ende investieren wollen und nicht verkonsumieren wollen. Ich weiß, die Neigung ist groß, wenn man mal ein bisschen Geld übrig hat, das dann gleich auszugeben für irgendwas Schickes, ja. Aber das darf man auch ab und zu auch, ja, keine Sorge. Aber wir müssen was wegsparen und das können wir leichter, wenn wir mehr haben. Und um mehr zu haben, müssen wir erstmal die Ausgaben reduzieren. Wie macht man das? Ihr habt ja jetzt eure Tabelle. So, und da geht ihr jetzt mal jeden einzelnen Punkt systematisch durch und überlegt, kriege ich das günstiger hin? Das können große Sachen sein, sowas wie umziehen. Ja, da muss man natürlich ein bisschen gucken, ob die Umzugskosten die Nutzen der Miete nicht übersteigen. Aber auch die kleineren Sachen sind hier ziemlich relevant. Ja, also zum Beispiel euer Handyvertrag. Wenn ihr 40, 50, 60 Euro im Monat für einen Handyvertrag bezahlt, das braucht ihr nicht. Ja, das kriegt ihr günstiger hin. Dasselbe gilt für Strom, Gas. Das gilt fürs Girokonto, ja, 10 Euro Kontoführungsgebühren oder was weiß ich, was es da draußen gibt. Ja, das sind 120 Euro im Jahr. Braucht man nicht, ja, Bank wechseln. Kann ich euch auch gerne helfen, wenn ihr da Tipps braucht, wo ihr hin wollt. Dasselbe gilt für die Krankenkasse. Ja, guckt euch mal eure Krankenkasse an, denn von eurem Bruttoeinkommen werden ja Krankenkassenbeiträge eingezogen. Und es gibt Krankenkassen, gesetzliche Krankenkassen, die sind günstiger als andere. Was nicht zwangsläufig heißt, dass auch die Leistung schlechter ist. Es gibt sogar welche, die sind günstiger und besser gleichzeitig. Da gibt es eine ganz tolle App, die kann ich euch empfehlen. Die heißt Kassenkompass. Da packe ich euch auch den Link in die Videobeschreibung. Da würde ich mich sehr freuen. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darauf klickt, dann bekomme ich einen kleinen Obolus dafür. Nicht von euch, sondern von denen. Und da könnt ihr kostenlos eure Krankenkasse vergleichen und auch über die App kostenlos direkt wechseln. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Unfassbar praktisch, wenn ihr das einmal macht, habt ihr sofort mehr Nettoeinkommen. Mega geile Sache. Das Ganze gilt auch für Verträge, ne? Strom, Gas, Wasser, das gilt auch für Versicherungen. Auch da gibt es natürlich Vergleichsportale. Ich empfehle das mit einem Berater zu machen, weil die meisten Portale werden von irgendeiner Versicherung betrieben. Aber ihr geht, lange Rede, kurzer Sinn, alle Punkte einmal durch und guckt, ob ihr eure Ausgaben reduzieren könnt. Beispiel von mir selber. Ich bin im Fitnessstudio angemeldet und dieses Fitnessstudio hat 3 Mitgliedschaften, die Standard, die Silber und die Gold. Ich habe seit Jahren die Goldmitgliedschaft, aber die Zusatzfeatures, die diese Goldmitgliedschaft mit sich bringt, die nutze ich überhaupt nicht. Ja, darum habe ich jetzt für mich zum Beispiel entschieden, ich ändere jetzt mein Fitnessstudio-Abo auf die Standardmitgliedschaft. Das reicht mir völlig aus und dadurch spare ich direkt den halben Beitrag. In meinem Fall heißt das, ich spare 20 Euro im Monat. Das sind 240 Euro im Jahr. Mega Geschichte. Okay. Also, Schritt 2, Ausgaben reduzieren. Schritt 3, und jetzt kommt ein Schritt, da haben die meisten keinen Bock drauf. Das ist mir bewusst. Aber ihr müsst euer Einkommen erhöhen. So. Und das ist ein Punkt, da sagen viele Leute, witzig, ja, verdien doch einfach mehr. Wie soll ich das denn machen? Naja, mir ist natürlich bewusst, dass es manche Lebenssituationen geht, in denen das sehr schwer möglich ist. Ja, wenn du jetzt alleinerziehender Vater oder Mutter bist, ja, mit 3 Kindern zu Hause, weil dein Partner verstorben ist oder dich verlassen hat oder whatever, dann ist es natürlich schwierig. da noch einen Nebenjob zusätzlich zu machen, ist mir bewusst. Aber solltest du in einer Lebenssituation sein, in der du ein paar Stunden die Woche freie Zeit hast momentan, dann such dir einen Nebenjob. Das muss nicht viel sein, ja. Das reicht ein, zwei Abende die Woche Pizza ausliefern oder irgendwas, ja. Dass du deine 300, 400, 500 Euro im Monat mehr verdienst als vorher, ne? So Minijobs sind ja in der Regel auch steuerfrei. Das kann schon eine Menge ausmachen, ja. Selbst wenn, sagen wir, sind 200 Euro, die du mehr verdienst im Monat durch einen kleinen Minijob einmal die Woche. Das sind 200 Euro, die du im Monat investieren kannst. Selbst wenn du die Hälfte davon auf den Kopf haust, hast du immer noch 100 Euro, die du investieren kannst. Viel geiler als vorher. Ja, also, es gibt viele Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen. Ein Minijob oder ein Zweitjob annehmen ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, einfach mal mit deinem Arbeitgeber über eine Gehaltserhöhung zu sprechen. Ja, viele Menschen trauen sich das nicht. Doch, mach das. Mindestens einmal pro Jahr. Wenn es nicht der Arbeitgeber von sich aus schon anbietet, dann besteh drauf, dass du ein Mitarbeitergespräch haben willst, einmal pro Jahr. Und dann sagst du, du möchtest gerne eine Gehaltserhöhung haben. Das kannst du selbstbewusst sagen. Wenn du da Tipps brauchst, dann schreib mir gerne mal eine Nachricht auf Instagram, ob ich da eine Folge mal drüber machen soll, wie man so Gehaltsverhandlungen am besten gestaltet. Das wäre auch eine spannende Geschichte. Aber auch so kannst du dein Einkommen steigern, und zwar auch jedes Jahr. Insbesondere, weil die Inflation ja auch da ist und der Arbeitgeber ja, wenn du gut bist in deinem Job zumindest, dich behalten möchte, sind die da in der Regel gar nicht so verschlossen, wie man manchmal denkt. Klar, es gibt auch Scheißchefs da draußen, ist mir bewusst, es klappt auch nicht bei jedem, aber du solltest es zumindest versuchen. Eine weitere Möglichkeit, auch um dich gegenüber deinem Chef wichtiger zu machen, ist das Thema Qualifikation. Prüf doch mal, ob deine Firma Weiterbildungen anbietet, irgendwelche Lehrgänge, irgendwelche Kurse, irgendwas, wie du deine Qualifikation erhöhen kannst, deine Fähigkeiten verbessern kannst und dich somit für das Unternehmen wichtiger machen kannst. Denn je wichtiger du für das Unternehmen bist, je einzigartiger deine Fähigkeiten sind, je qualifizierter du bist, desto ärgerlicher wäre es für das Unternehmen, wenn es dich verliert, weil es hat ja schon viel in deine Weiterbildung gesteckt. Und dementsprechend großzügiger sind sie erstens beim Gehalt, aber dementsprechend positiver sind sie auch bei Gehaltsverhandlungen dir gegenüber eingestellt. Und du kannst da bestimmt nochmal mehr für dich rausholen. Und vierter Punkt beim Thema Einkommen steigern ist das Thema Förderung nutzen. Es gibt da draußen so viele Förderungen, die man bekommen kann. Das würde, glaube ich, auch den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ja, aber es gibt die Arbeitgeberspartzulage, es gibt vermögenswirksame Leistungen, es gibt gesetzliche Rentenzuschüsse, es gibt Zuschüsse zur privaten Altersvorsorge, es gibt steuerliche Förderung für nachhaltiges Investieren und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz viel da draußen, wie man einfach noch zusätzliches Geld abgreifen kann, entweder tatsächlich Cash aufs Konto oder in gewisse Investmentformen direkt hinein oder steuerlich. Und all diese Punkte sollten dafür sorgen, dass du dein Einkommen ein wenig steigern kannst. So, also Schritt 1, Überblick. Schritt 2, Ausgaben reduzieren. Schritt 3, Einnahmen steigern. Schritt 4 ist die erste Rücklage. Die meisten Menschen mit wenig Geld haben keine finanziellen Rücklagen, weil das Geld in der Regel am Ende des Monats nicht reicht, um irgendwas zur Seite zu legen. Das sollten wir jetzt aber durch die ersten 3 Schritte behoben haben, dieses Problem. Und das sorgt dafür, dass du dir eine erste kleine Rücklage aufbauen kannst. Und das machst du folgendermaßen. Als erstes, falls du es nicht schon hast, eröffnest du bei deiner Bank ein Tagesgeldkonto. Oder auch bei einer Online-Bank, da kannst du dich ein bisschen informieren oder deinen Finanzberater fragen, welche du da am besten nimmst, welche die besten Zinsen und die niedrigsten Kosten hat. Und eröffnest ein Tagesgeldkonto. Anschließend richtest du einen Dauerauftrag von deinem Girokonto, wo dein Gehalt drauf geht, auf dein Tagesgeldkonto ein. Und dieser Dauerauftrag soll immer direkt am 1. des Monats wirken, nämlich dann, wenn dein Gehalt kommt. Es ist jetzt für diesen Schritt auch erstmal völlig unwichtig, wie hoch diese monatliche Überweisung ist. Das hängt jetzt ein bisschen von deiner individuellen Situation ab. Ja, ob das 10 Euro im Monat sind, 20, 50, 100 oder 200, spielt keine Rolle. Wichtig ist bloß, dass du erstmal anfängst. Und damit baust du dir deine erste kleine Notfallrücklage auf. An dieses Geld gehst du bitte nicht ran. Es sei denn, es ist ein absoluter Notfall. Also du drohst zu verhungern, wenn du nicht ans Geld rankriegst, dann gehst du bitte ans Geld, ja. Aber alles, was kein Notfall ist, nicht von diesem Konto nehmen. Und diesen Dauerauftrag, den lässt du so lange laufen, bis du mindestens 1000 Euro auf diesem Konto hast. Dann können wir mit dem nächsten Punkt weitermachen. Das heißt aber dann nicht, dass du dann aufhörst. Ja? Ziel sollte sein, dass 3 bis 6 Monatsausgaben, die du hast, ja, also beispielsweise du hättest 1000 Euro Fixkosten im Monat, dann sollten 3 bis 6.000 Euro auf diesem Konto liegen. Warum? Mal angenommen, dein Einkommen bricht weg, weil du zum Beispiel arbeitslos wirst oder so, dann brauchst du keine Panik haben, weil du hast für 3 bis 6 Monate deine Ausgaben von diesem Konto locker gedeckt und kannst dich ganz entspannt, ohne Druck und ohne Panik auf die Jobsuche machen. Super, super wichtig. Aber auch für andere Zwecke ist diese Rücklage wichtig. Ja, Klassiker, Waschmaschine geht kaputt, Nebenkosten, Nachzahlungen, whatever. Auto hat eine Delle, muss repariert werden, irgendwas. Dann ist es gut, wenn man eine kleine Rücklage hat, auf die man zugreifen kann. Das ist der 4. Schritt. Dir eine Rücklage aufbauen. So. Und wenn du diese Rücklage hast, oder falls du Geld übrig hast, noch ein bisschen mehr sogar, dann können wir direkt auf Schritt 5 übergehen, nämlich die erste Investition. Da beginnen wir jetzt nämlich deine Reise zu deinen ersten 10.000 Euro. Unabhängig vom Rücklagenkonto. Wir reden hier von was Eigenständigem. Das nächste Ziel ist, dass wir dir 10.000 Euro aufbauen. Dafür brauchen wir diesmal eine richtige Geldanlage. Die muss ein paar Voraussetzungen erfüllen. Sie muss renditestark sein. Sie muss geringe Kosten haben. Sie muss diversifiziert sein. Sie muss auch langfristig rentabel sein. Und am besten muss sie passiv funktionieren, ohne dass du viel tun musst, dass du das ganze System also automatisieren kannst. Und dafür empfehle ich einen ETF. Am besten über einen Online-Broker, wie zum Beispiel Trade Republic oder Scalable Capital. Das sind super Online-Broker mit sehr, sehr geringen Kosten. Ich habe dir da auch 2 Affiliate-Links in die Videobeschreibung gepackt. Wenn du darüber dein Depot dort eröffnest, bekommst du sogar noch einen kleinen Bonus. Wie hoch der ist, ist mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Aber du bekommst in der Regel einen. Darum gerne auf den Link klicken und dir da direkt dein erstes Depot eröffnen. Und dann suchst du dir einen ETF raus. So, welchen sollte man dann nehmen? Da gibt es jetzt viele verschiedene Meinungen. Es gibt so ein paar Klassiker, die man nehmen könnte. Variante Nummer 1 ist, hast du vielleicht sogar schon mal gehört, ein MSCI World ETF oder ein All World ETF. Das wäre Variante 2. Oder dritte Variante ist ein bisschen gesplittet, sowas wie 70% Nasdaq, 30% Europa oder so. Also da gibt es mehrere Varianten, was genau du da für ein ETF nimmst. Da empfehle ich dir nochmal eine persönliche Beratung. Aber grundlegend, wenn du so ein All-World-ETF nimmst oder so ein MSCI-World-ETF, da kannst du in der Regel nicht viel falsch machen. Da gibt es natürlich auch viele verschiedene und die haben alle kleine, detaillierte Unterschiede und so. Aber grundlegend, das kriegst du, glaube ich, hin. So ein ETF suchst du dir raus. Und da rätest du dann eine monatliche Sparrate drauf ein. Ähnlich wie bei dem Dauerauftrag für deine Rücklage baust du auch hier einen Dauerauftrag, der am 1. des Monats weggeht. Und wie hoch die Sparrate ist, hängt natürlich hier auch von deinem Einkommen ab. Wichtig ist bloß, dass du sie durchziehst. Und damit baust du dir dann parallel oder zusätzlich zu deiner Rücklage deine ersten 10.000 Euro auf. Und sobald du die aufgebaut hast, dann machen wir dann nochmal eine andere Podcast-Folge, dann öffnen sich plötzlich die Tore für dich für ganz viele andere spannende Sachen. Ja, zum Beispiel Aktien, Immobilien, Bitcoin und so weiter. Also da gibt es viele coole Sachen, was man da noch machen kann. So. Das waren die 5 Schritte. Jetzt habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp für dich, einen Boost, ja, einen Bonus, und zwar die sogenannte Dreidrittel-Regelung. Was meine ich damit? Wir haben jetzt deine beiden Sparraten. Die Sparrate auf dein Tagesgeldkonto für deine Rücklage und die Sparrate auf dein Online-Depot für deinen Vermögensaufbau. Die Dreidrittel-Regelung beschreibt, wie du das noch zusätzlich beschleunigen kannst, diesen Prozess. Und zwar sagt die Folgendes aus. Immer, wenn du unerwartet einen Geldeingang hast oder wenn du Einkommenssteigerung hast, dann machst du Folgendes. Wir fangen mal an mit dem Geldeingang. Ja, beispielsweise, du kriegst unerwartet 1.000 Euro geschenkt von der Oma. Ja, oder du kriegst eine Nebenkostenrückerstattung, weil du wenig geheizt hast. Ja, kriegst, weiß nicht, 300 Euro oder sowas. Oder ist ja auch egal. Ja, du kriegst auf jeden Fall kurz Geld. Was machst du damit? Du teilst das in 3 Drittel auf. Das erste Drittel investierst du direkt in deine Rücklage. Das zweite Drittel investierst du direkt in deinen Vermögensaufbau. Und das dritte Drittel, davon kannst du dir was Schönes kaufen. Ja, das haust du auf den Kopf. Ja, kauf dir was, geh feiern, whatever, kauf dir ein Game, was auch immer deine Präferenzen sind. Ja, wir müssen ja nicht nur für die Zukunft leben, wir leben auch hier im Jetzt. Es ist total okay, sich auch was zu kaufen. Aber wichtig, nicht alles dafür ausgeben, sondern nur ein Drittel. So, und dasselbe gilt auch für Einkommenssteigerungen. Also Beispiel, wenn du bisher 100 Euro im Monat investiert hast und 100 Euro gespart hast und jetzt bekommst du 100 Euro Gehaltserhöhung zum Beispiel, okay? Dann machst du Folgendes, teilst den 3 Drittel auf, ab sofort 33 Euro erhöhst du die Sparrate, 33 Euro erhöhst du die Rücklagenrate und 33 Euro im Monat, dafür kannst du deine privaten Fixkosten erhöhen, ja, kannst du machen, was du willst. Kannst du einen zweiten Handyvertrag abschließen, ja, oder ein Netflix-Abo oder whatever, steht dir frei zur Verfügung. Ja, das ist die 3-Drittel-Regelung, damit kannst du das Ganze nochmal boosten. So, und so viel zum Szenario Nummer 1, wenn du wenig Geld hast. Jetzt kommen wir zu Szenario Nummer 2, wenn du nochmal Verdiener bist, ja, also ich sag mal 2.000 Euro netto plus. Auch hier ist der Schritt 1 identisch, nämlich dir erstmal einen Überblick über deine Finanzen zu verschaffen. Ja, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären, das habe ich eben schon mal erklärt. Und auch hier gilt natürlich, das ist hier zwar nicht zwangsläufig notwendig, aber es wäre natürlich klug, auch hier die Einnahmen zu erhöhen und die Ausgaben zu reduzieren, logischerweise. So, wenn wir das alles gemacht haben, schaust du dir an, wie viel hast du monatlich übrig, das nicht für feste oder variable Fixkosten drauf geht. So. Fürs Beispiel sagen wir mal 500 Euro. Ja. Dann legst du als nächstes die Sparquote fest, deine Sparquote. Sparquote heißt von deinem gesamten Nettoeinkommen, wie viel Prozent investierst du davon? Das sollten mindestens 10% sein, besser wäre 20. Alles, was darüber hinausgeht, umso besser. Ja. Die ganz krassen haben 50% Sparquote oder mehr. Das ist natürlich das Optimum. Aber mindestens 10 sollten es sein. Und mit dieser Sparquote bauen wir uns anschließend ein Depot. Das kann man auch über eine App machen. Auch hier habe ich die Affiliate-Links in der Videobeschreibung stehen. Wir können hier ein bisschen mehr diversifizieren. Wir können hier mehrere ETFs gleichzeitig nehmen. Ja, zum Beispiel Klassiker ist so ein 70% MSCI World und 30% Emerging Markets Portfolio. Oder ein All-World-Portfolio, das man sich hier bauen kann. Es gibt auch viele verschiedene Strategien. In der Regel nimmt man eine sogenannte Core-Satellite-Strategie. Das bedeutet, dass man einen Investment-Kern hat. Da geht der Hauptteil des Geldes rein, der nicht so krass schwankt. Zum Beispiel MSCI World, ein All-World-ETF, sowas. Und mehrere kleine Satellites, also kleinere zusätzliche ETFs, die ein bisschen mehr schwanken, die dafür aber mehr potenzielle Rendite bringen könnten. Zum Beispiel in diverse Branchen oder in diverse Länder und so weiter. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Wenn du eine richtige Investmentstrategie machst, buch dir gerne ein Coaching bei mir, dann bauen wir dir eine. Aber diese Möglichkeit hast du. Was du auch machen kannst, ist einen kleinen Bitcoin-Sparplan einzurichten. Ne? Ist mittlerweile ein Investment, das ich aktiv den Leuten ans Herz lege. Nicht als Hauptinvestment natürlich, aber als kleiner Zusatzbonus. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin in der Zukunft steigen wird, doch recht hoch ist. Das heißt, von der Sparquote oder vom Gesamteinkommen, vom Gesamtportfolio, so 2, 3, 4, 5% in Bitcoin zu investieren, halte ich für eine super Sache und kann ich nur ans Herz legen, sich mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Da gibt es auch diverse Börsen und Apps, wo man das machen kann. Meine Lieblings-App für Anfänger ist Bison, wie das Tier. Das ist eine deutsche App. gehört der Börse Stuttgart, habe ich euch auch einen Link in die Beschreibung gepackt. Und da, das geht, glaube ich, ab 10 Euro im Monat, kann man da so einen kleinen Bitcoin-Sparplan nochmal zusätzlich machen. Halte ich für super, super sinnvoll. So, der nächste Schritt ist das Thema Absicherung. Weil ein Vermögen aufbauen ist die eine Geschichte. Ein Vermögen zu behalten ist nochmal eine andere Geschichte. Das heißt, du solltest auf jeden Fall sicherstellen, das gilt natürlich auch für Leute mit wenig Geld, aber die haben halt, können sich das manchmal nicht leisten, aber wenn ihr noch dran seid, ja, das geht natürlich auch für euch, sofern es im Budget ist. Ihr solltet die wichtigsten Versicherungen haben. Ja, was ist das? Eine anständige Krankenversicherung, eine private Haftpflichtversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Am besten noch zusätzlich mit einem Krankentagegeldbaustein mit drin. Warum ausgerechnet die? Weil das die existenzbedrohenden Risiken sind. Ja, wenn ihr keine Hausratversicherung habt und keine Rechtsschutz und so, das kann zwar ärgerlich sein, aber in der Regel, ja, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist davon nicht die eigene Existenz bedroht. Ja, wenn man aber nicht mehr arbeiten kann, kann man kein Geld mehr verdienen. Und wenn man kein Geld mehr verdient, dann kann man sich seine Sparraten nicht mehr leisten, aber auch seine Fixkosten nicht. Weil der Vermieter, der wird nicht sagen, ach, Sie können nicht mehr arbeiten, müssen Sie keine Miete bezahlen, keine Sorge. Das wird er nicht machen. Darum eine anständige Haftpflicht, eine anständige BU, eine anständige Krankenkasse. Super, super, super wichtig. Das ist das Fundament, auf dem ihr zukünftig euer Investmenthaus bauen könnt. So. Und auch das macht ihr so lange, bis ihr mindestens 10, eher 20.000 Euro Vermögen aufgebaut habt. Ja. Und dann könnt ihr damit durchstarten in höhere Kategorien. Ja, was es da noch alles gibt. Da gibt es dann die Kapitalanlage, Immobilien da draußen. Es gibt das Thema Einzelaktien für euch, es gibt Krypto und so weiter und so fort. Auch hier empfehle ich einmal mal ein Video anzugucken zu dem Thema. Das hilft euch total. Okay, damit habe ich beide Szenarien durchgesprochen. Wir sind kurz vor einer Stunde. Ich habe versprochen, am Ende erzähle ich nochmal, wie ich es machen würde mit meiner aktuellen Situation, meinem aktuellen Wissen. Aber angenommen, ich wäre jetzt sofort auf Null. Ich müsste es komplett neu starten. Ich würde mir auch als erstes mindestens einen Nebenjob so holen. Und das Einkommen würde ich komplett investieren. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin sehr, 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 sehr risikoaffin. Okay, also ne, bei einer Risikoskala von 1 bis 10 bin ich eine 10. Also ich bin auch bereit, total Verluste in Kauf zu nehmen. Viele Menschen sind das nicht. Darum, das, was ich jetzt sage, gilt für mich persönlich. Ja, das heißt nicht, dass es für dich gilt. Ich würde sehr, sehr, sehr viel mit Optionsscheinen arbeiten. Das bedeutet, ich würde gewisse Investitionen hebeln, mit einem hohen Hebel, mindestens 3, eher 10. Ich würde viel, viel, viel in das Thema Bitcoin investieren, weil ich glaube sehr daran, dass das gut funktioniert. Ich würde mir parallel, weil mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, es gibt ein sehr, sehr, sehr schönes Nachhaltigkeitsprodukt da draußen. Wenn euch das interessiert, meldet euch gerne bei mir, erzähle ich euch was darüber. Da kann man in nachhaltige Infrastrukturprojekte investieren. Das ist eine anständige Rendite und sehr, sehr, sehr nachhaltig. Finde ich auch geil. Das würde ich auch machen. Ja, aber auch hier Kosten reduzieren, Einnahmen erhöhen, 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 erhöhen. Passiveinkommen aufbauen. Ich würde mir ein komplett neues Dividendenportfolio aufbauen, das mir dann zukünftig immer höhere Passiveinnahmen verursacht, ja, und das dann diszipliniert ein paar Jahre durchziehen. Ja, so würde ich es für mich selber machen. Okay, damit haben wir die Stunde auch voll, ihr Lieben. Wenn ihr nochmal in die Videobeschreibung schaut, da findet ihr alle Links, die ich euch während dieses Podcasts erzählt habe. Wenn ihr mir auf Instagram folgt unter maximumlife-makler, da könnt ihr mir Nachrichten schicken, da könnt ihr mir auch Fragen stellen, die ich dann in der nächsten Folge beantworte oder auch Wünsche für Podcast-Themen äußern. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt mir gerne, bewertet diesen Podcast gerne mit 5 Sternen. Da freue ich mich dann sehr drüber und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute, viel Erfolg, euer Max von Maximum Life.